Als Kind habe ich immer gerne Geschichten erzählen wollen und dabei gezeichnet. Und dann habe ich das Glück gehabt, als Jugendliche Förderung zu bekommen. Und dann waren das weibliche Vorbilder wie Marjane Satrapi und Anke Feuchtenberger, die in mir den Wunsch geweckt haben, auch Comics zu machen.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Comic Hören im Gespräch mit den Förderpreisträgerinnen der Internationalen Bodensee-Konferenz 2023. Die Internationale Bodensee-Konferenz IBK ist das politische Dach der 10 Länder und Kantone rund um den Bodensee. Sie beschäftigt sich mit Themen, die für die Bodenseeregion von Bedeutung sind, zum Beispiel mit Mobilität, Umwelt und natürlich mit Kunst und Kultur. Sie tut das grenzenlos, kreativ, vernetzt. Das ist das Motto der IBK, die es seit 1972 gibt und die seitdem sehr viel bewirkt hat. Seit 1991 verleiht die IBK jährlich Förderpreise an Kulturschaffende aus ganz unterschiedlichen Sparten. Dafür ist die Kommission Kultur verantwortlich. Jurierung und Preisvergabe wird vom jeweiligen Vorsitzland organisiert. 2023 ist das der Freistaat Bayern. In diesem Jahr werden die Preise in der Sparte Comic verliehen. 18 Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein wurden von den Ländern und Kantonen nominiert. Dann hat eine hochkarätige internationale Jury entschieden. Und so vergibt die IBK 2023 7 Preise an 7 Comic-Künstlerinnen und Künstler. Jeder einzelne Preis ist mit 10.000 Schweizer Franken dotiert. 7 Preise, 7 Podcast-Episoden Comic hören. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Kulturjournalistin und habe mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Cherie Domingo. Sie wurde 1989 in Böblingen geboren, studierte an der Kunsthochschule Kassel und lebt und arbeitet heute als Comic-Künstlerin, Illustratorin und visuelle Vermittlerin in Berlin. In der Edition Modern sind von ihr die Graphic Novels Ferngespräch und Madame Tschö und die Monster erschienen. Für Madame Tschö wurde sie mit dem renommierten Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung ausgezeichnet. Außerdem hat Cherie Domingo Illustrationen und Comics unter anderem in der Berliner Zeitung, dem Missy-Magazin und in Le Monde Diplomatique veröffentlicht. Cherie Domingo wurde vom Land Baden-Württemberg nominiert für Porträt einer Straßenecke und dabei spielt sogar ein Hund eine wichtige Rolle. Herzlich willkommen, wie schön, dass du heute hier bist.
Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einführung.
Porträt einer Straßenecke ist 2021 im Avant Verlag erschienen. Das ist ja ein dokumentarischer Comic, eine Art Comic-Kurzgeschichte, 16 Seiten, über die Geschichte einer ganz konkreten Straßenecke in Berlin, nämlich der Ritterstraße-Ecke Bergfriedstraße. Das Ergebnis ist dann ganz viel, unter anderem eine Collage aus verschiedenen Geschichten von verschiedenen Menschen. Du bist einer dieser Menschen. Was war das denn für ein Projekt?
Der Comic ist entstanden im Rahmen des Living Archives Projekt, das vom Pilecki-Institut in Berlin ins Leben gerufen wurde. Und in diesem Projekt wurden 16 Comiczeichnerinnen eingeladen, mit Archiven zu arbeiten. Und das Ziel des Projektes ist vor allem das Zugänglichmachen von Dokumenten und Archiven. Und das ging ein Jahr. Und ja, das Thema dieser Anthologie ist vor allem Totalitarismus im 20. Jahrhundert, also der Nationalsozialismus, aber auch der Sowjetkommunismus und deren Folgen.
Womit hast du dich denn zeichnend und schreibend dann vor allen Dingen beschäftigt? Das hatte ja, wenn ich das richtig weiß, einen ganz konkreten Ausgangspunkt, nämlich die Stolpersteine.
Mhm. Einmal waren das die Stolpersteine bei mir vor der Haustür und dann aber auch die Frage, wie sah es überhaupt vorher aus, vor dem Zweiten Weltkrieg in dieser Straße, weil besonders die Ritterstraße und die Bergfriedstraße, das sind die Teile in Kreuzberg, die in den 70er Jahren ganz stark von dieser Kahlschlagpolitik betroffen waren. Also tatsächlich sind die meisten Gebäude gar nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, sondern in den 70ern abgerissen und dann durch Neubauten ersetzt. Und ja, ich selber habe in so einem Neubau gewohnt aus den 70ern, einem Sozialbau. Und mir gegenüber war ein wunderschönes Haus, das ist der Ritterhof.
Just bei diesem Ritterhof oder über den heißt es, also da tauchst du oder ein schreibendes, zeichnendes Ich im Comic auf und sagt, ich stelle mir sie, nämlich die Fassaden der Häuser, wie stille Zeugen vor, die alles beobachten. Bist du denn bei dieser Arbeit auch zu einer solchen stillen Zeugin geworden, die alles beobachtet?
Still auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch nicht, weil ich ganz viel Kontakt aufgenommen habe zu Nachbarinnen. Ich habe Kontakt zu den Stolperstein-Mitarbeiterinnen aufgenommen. Und daher war es teilweise still, aber nicht ganz. Nachdem ich das ganze Wissen hatte zu den Menschen, die dort gelebt haben, zu den Unternehmen, die dort standen, dann wird so eine Straße, wenn man durchläuft, so verdichtet.
Und da kommt ja dann auch der Hund ins Spiel. Wieso hast du den mitgenommen oder eingeführt?
Ich konnte es einfach nicht sein lassen, meinen Hund auch in dem Comic vorkommen zu lassen. Wenn man einen Hund hat, dann beginnt man die Umwelt irgendwie, also die Straßen und alles aus ganz anderen Augen zu sehen und man bewegt sich langsamer durch die Stadt, habe ich das Gefühl. Ich habe eigentlich schon 4 Jahre in diesem Haus gelebt, aber erst nachdem ich mit dem Hund dort spazieren gegangen bin und um den Block abends, dann sind mir die Stolpersteine tatsächlich erst dann aufgefallen.
Jetzt lebt ja dieses Porträt, dein Porträt einer Straßenecke von Zeitsprüngen. Du springst zwischen der Vergangenheit und heute hin und her. Es gibt Sprünge zwischen deiner Geschichte und der Geschichte der anderen, zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen, zwischen Realität und Fantasie und, finde ich, sogar zwischen Politik und Poesie. Mhm. Das sind ganz schön viele Extreme, die du da trotzdem zu einer Einheit verbindest. Wie hast du das hingekriegt?
Der Protagonist in diesem Comic, das ist diese Straßenecke. Die Menschen und ich und der Hund, die da vorkommen, das sind die Nebendarstellerinnen. Und das ist einfach das verbindende Element, das alles an einem Ort stattgefunden hat. Und am Ende hat es mir geholfen, einen Zeitstrahl zu zeichnen und alles, was ich gelesen habe, alles, was ich rausgefunden habe, an Ereignissen, was ist wann passiert, das erstmal alles auf einem Zeitstrahl zu ordnen. Und dann, ja, dann danach ist das irgendwie wie ein Puzzle, zusammenpuzzeln auf 16 Seiten Comic.
Und es ist tatsächlich ja auch wie so ein Mosaik aus ganz verschiedenen Perspektiven und Momentaufnahmen. Würdest du sagen, der Comic bietet sich für solche historischen Essays besonders gut an?
Auf jeden Fall. Das sage ich vielleicht, weil ich Comiczeichnerin bin, aber für mich eignet sich der Comic genau für solche Erinnerungsarbeit perfekter, weil der Comic auch vielschichtig ist. Es gibt die Möglichkeit, mehrere Bild- und auch mehrere Textebenen miteinander zu kombinieren. Und dadurch bekommt ein Comic viel mehr Kontext, als würde ich jetzt nur eine historische Fotografie zum Beispiel anschauen. Also es funktioniert radial, assoziativ, so wie Erinnerung selbst und ist nicht nur linear. Und das Besondere, finde ich, ist auch, was zwischen den Panels passieren kann. Also die Zeit, die vergehen kann zwischen zwei Bildern. Das kann viel sein, es kann eine Sekunde sein, aber es kann sich auch um 10 Jahre handeln. Und das, finde ich, ist das Magische auch für mich an Comics.
In der Jurybegründung, in seiner Jurybegründung schreibt Diego Balli, Mit lockerem Strich und schimmernden Aquarelltupfern breitet Cherie Domingo vor unseren Augen ihre mystischen und archetypischen Erzählungen aus. Die große Leichtigkeit macht uns beinahe vergessen, wie virtuos sie die Mittel der Graphic Novel einsetzt. Was sind denn diese Mittel, die du da einsetzt?
Ja, also ich habe in dem Comic sozusagen drei Sachen gemacht. Also ich habe eine Ebene mit Aquarellen gearbeitet. Vor allem, wenn es so um die Hintergründe ist, ist oft zum Beispiel eine Hausfassade, die dient als Hintergrund, und im Vordergrund sind dann schwarze Tusche, Outlines, die Panels im Vordergrund. Und ich habe die Sachen auch getrennt, gezeichnet tatsächlich. Also wenn man sich jetzt die Originalseiten anschauen würde, dann würde man lauter lose Aquarellblätter sehen und dann lauter lose Tuschezeichnungen, die ich am Ende zusammen kollagiert habe. Und dann habe ich das dritte Element, das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht in einem Comic, ist, dass ich Fotos von Dokumenten mit reingearbeitet habe. Also Dokumente, die ich in Archiven gefunden habe, mit denen ich sozusagen die Spur aufgenommen habe, um mehr über das Schicksal der Menschen zu erfahren, die in der Straße gelebt haben. Auch das Recherchieren selbst ist Gegenstand in diesem Comic. Ich wollte die Perspektive, aus der ich die Geschichte erzählen, klar machen. Also die Perspektive von einer Person, die ein paar Sachen herausfindet. Aber natürlich ist es auch so, je mehr man herausfindet, desto mehr Fragen entstehen.
Jetzt gibt's ein Bild, da sieht man, ich sage jetzt einfach dich, die Zeichnerin, mit Maske, und da sind die Stolpersteine zu sehen und die eine dieser Fabriken, die du beschreibst, nämlich die Stahlfederfabrik Röder.
Gegenüber meines Hauses auf der anderen Straßenseite, der Beckfriedstraße, ist ein Parkhaus, ein furchtbar runtergekommenes mit einer Wiese und Kastanien. Und auf dieser Seite habe ich die Stolpersteine entdeckt der Familie Röder. Und nach Recherche habe ich dann herausgefunden, dass an der Stelle, wo die Garage heute steht, eine Stahlfederfabrik stand. Und tatsächlich habe ich Röder Stahlfedern auf dem Flohmarkt gefunden. Und das sind die Federn, mit denen ich diesen Comic gezeichnet habe. Fast ein bisschen kitschig eigentlich.
Hatte denn das Projekt auch sonst noch Auswirkungen auf dein eigenes heutiges Leben?
Ja, also es waren einmal die Stolpersteine der Familie Röder und dann gab es noch weitere Stolpersteine, die direkt vor meiner Haustür waren. Das war von der Familie Kohn. Da habe ich besonders mich für das Schicksal eines Mädchens interessiert, die Gisela hieß. Und daraufhin kontaktierten mich dann die Nachfahren von Gisela Kohn, den ich vorher meinen Comic geschickt hatte, und die schickten mir dann ein Foto von dem Mädchen. Und das war ein Foto, das hatte mir während der ganzen Arbeit gefehlt. Also es gibt eine Comicseite, da zeichne ich sie und sie hat kein Gesicht, weil ich nicht wusste, wie sie aussieht. Und das war eine total schöne Mail, da hat er dann geschrieben, hier, jetzt hat Gisela Kohn auch ein Gesicht.
Du hast eine Geschichte über Geschichte gezeichnet und geschrieben, und diese Geschichte gebiert jetzt ihrerseits Geschichten über Geschichten, und das in einer Zeit, in der ja gerade das Erinnern wichtig ist. Was sind denn deine weiteren Zukunftspläne?
Bald wird auch eine Anthologie herauskommen im Carlsen Verlag, und da geht es nicht um Geschichte, sondern um die Zukunft oder Zukünfte. Und dann werde ich im November nach Paris gehen für einen Kulturaustausch, und da habe ich auch vor, Kurzgeschichten zu zeichnen. Vielleicht auch in diesem essayistischen Format wie Porträt einer Straßenecke.
Jetzt wurdest du ja mit einem der 7 IBK-Förderpreise 2023 ausgezeichnet. Wie wichtig ist denn ein solcher Preis?
Sehr wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Preis bekommen habe. Nun ist es leider in Deutschland so, dass man die meisten zumindest vom Bücherverkauf allein nicht leben können. Und überhaupt mal einen Comic anzufangen, also das Konzept zu schreiben, die Idee zu verfolgen, die Recherche, dass ja so viel Arbeit vorher schon drin, ehe man überhaupt in der Lage ist, sich für Stipendien zu bewerben, weil man ja da meistens schon irgendwas vorzeigen muss. Und ein Preis wie dieser ermöglicht es mir, Vollzeit, 5 Tage die Woche an meinen Comics zu arbeiten, was ich sonst nebenher machen müsste. Das ist natürlich toll.
Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Ich danke auch.
Das war Comic Hören im Gespräch mit den Förderpreisträgerinnen der Internationalen Bodenseekonferenz 2023. Mehr Infos zur IBK, zu den Preisen, zu den Preisträgerinnen und Preisträgern, zur internationalen Jury und außerdem alle 7 Podcast-Episoden findet ihr auf der Website der IBK, auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, auf der Website des Literaturportal Bayern und auf den Websites der Künstlerinnen und Künstler. Danke fürs Zuhören und passend zur Internationalen Bodenseekonferenz: Servus, Baba, Adje, Ciao und Ade.